Ich beschäftige mich aktuell mit euch zusammen mit Philipper 2, 1 bis 4. Und ich habe das überschrieben mit dem großen Thema wertevoll. Wertevoll, da stecken drei Worte drin. Es steckt ein Wert drin, es steckt Werte drin und wertvoll, das Wort steckt drin. Und wer gerne nachhören will, was ich die letzten dreimal darüber geredet habe, darf es gerne online nachhören. Ich kann jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Aber ich glaube, auch heute kann ich euch etwas mitgeben, was wirklich wertvoll ist für unser Leben. Auch unser Leben, wenn wir über Gott nachdenken, wenn wir uns entscheiden, mit Gott in diesem Leben unterwegs zu sein. Wie schon gesagt, ich habe die letzten dreimal über die Werte gepredigt, die Paulus bei den Christen in Philippi schon sieht. Er hat gesagt, die ersten drei Predigten gingen darüber, ja, ihr lieben Philipper, das lebt ihr schon. Das lebt ihr schon und ich sehe das und ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber, dass ihr das lebt. Es ist sichtbar und es dringt sogar zu mir durch an einem ganz anderen Ort. Und wir dürfen uns hier mit hineingenommen wissen. Aber Paulus möchte noch mehr. Er möchte nicht nur das, was schon da ist, sondern er möchte, dass da noch mehr entsteht. Dass seine Freude noch größer wird über diese Gemeinde. Und da dürfen wir uns wirklich mit hineingenommen wissen in diese Freude von Paulus. Aber ich habe mich gefragt, warum will Paulus eigentlich das? Warum will Paulus, dass da noch mehr passiert, noch mehr Werte gelebt werden in dieser Gemeinde? Und unser Text sagt letztendlich, damit seine Freude vollkommen wird. Dass seine Freude vollkommen wird, wenn sie in diesen Werten leben. Dass seine Freude alles andere übersteigt, wenn er an diese Menschen in Philippi, in diesem Ort Philippi nachdenkt. Also wenn wir die ersten vier Werte, die wir uns angeschaut haben schon vorbildlich leben, ist das noch nicht das Ziel, was Paulus hier sieht. Wir können im Umgang miteinander noch viel mehr lernen und die Qualität der Gemeinschaft noch immer steigern, wie wir mit als Christen unterwegs sein können. Und so sagt es Paulus auf jeden Fall hier. Und damit alle auch wissen, über welchen Text ich eigentlich rede die ganze Zeit, möchte ich mit euch diesen Text natürlich auch heute Morgen wieder gemeinsam lesen. Ihr seht es hier an der Wand gleich. Und wer eine Bibel dabei hat, kann es natürlich auch selbst aufschlagen und nachlesen. Und zwar steht das in Philipper 2, 1 bis 4. Das ist die ganze Stelle, über die ich auch die letzten drei Male schon gepredigt habe. Dort schreibt Paulus, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Soweit habe ich gepredigt bisher und jetzt geht's weiter. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitel Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und hier, wie jedes Mal, auch nochmal die Zusammenfassung der Werte, die ich da drin gefunden habe, könnt ihr euch nochmal anschauen. Über die ersten vier haben wir schon einiges gehört. Heute werde ich auf die nächsten drei eingehen, die nächsten drei Werte. Wir haben uns angeschaut in den letzten Malen, am Anfang steht Christus. Und aus diesem Ort, es wird ja hier geschrieben, Ermahnung in Christus, also wenn wir in irgendwas sind, das heißt, da ist man ja hingegangen. Ja? Es ist wie ein Ort, in dem man ist. Eine Person, die ein Ort ist, ist ein bisschen verwirrend, oder? Aber letztendlich in Christus sein, darum geht es. Und aus diesem Ort in Christus entstehen alle Möglichkeiten, die jeder von uns ausprobieren und einüben kann und auch darf und dazu eingeladen ist, das auch einzuüben. Ich für meinen Teil will das leben und ich möchte das immer mehr auch entdecken und ich glaube, es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Wenn wir uns den heutigen Abschnitt anschauen, stellen wir fest, dass Paulus hier eigentlich total egoistisch ist, oder? Paulus sagt nämlich jetzt, er möchte, dass er selbst fröhlich ist und zwar überschwänglich fröhlich ist, perfekt fröhlich ist. Ich möchte die Freude vollkommen haben in mir. Das klingt ja schon sehr egoistisch, finde ich. Es geht um ihn. Er ist im Mittelpunkt. Seine Freude soll vollkommen werden. Was soll denn das? Ja? Aber wenn wir genauer hinschauen, stellen wir fest, dass hier eine durch und durch selbstlose Liebe von Paulus sichtbar wird. Denn es geht ja letztendlich nicht um ihn. Er hat doch gar nichts davon, wenn an einem anderen Ort andere Menschen etwas gemeinsam erleben, wo er gar keinen Anteil hat, weil er gar nicht vor Ort ist. Das ist für mich eine selbstlose Liebe, ein Wunsch an Menschen, die ihm so ans Herz gewachsen sind, obwohl er nichts davon abhaben wird, weil er nicht dort lebt, eine überschwängliche Freude zu haben, eine vollkommene Freude zu bekommen, wenn sie etwas leben, was er ihnen wünscht. Wenn das passiert, wenn sie diese Werte, die wir heute anfangen anzuschauen, wenn sie das auch noch leben, bringt ihm selbst das eigentlich gar nichts, sondern nur den Philippern selbst bringt es etwas. Deswegen heißt es in unserer Stelle heute, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Er sagt letztendlich, wenn ihr so ein geniales Leben miteinander habt, dann ist das für mich die vollkommene Freude. Ich habe zwar nichts davon, weil ich nicht mit euch das gerade aktuell teilen kann, ich bin nicht vor Ort, aber meine Freude wird dadurch vollkommen sein. Und das möchte ich hier an diesem Punkt auch für mich lernen. Meine Freude soll damit verknüpft sein, was in den anderen Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, an Gutem in Bezug auf das Miteinander passiert. Wenn sie das erleben, das, was Paulus auch den Philippern wünscht, dass wir das anfangen, den anderen zu wünschen, das passiert. Auch wenn wir nichts davon haben, weil das das Beste ist, was dem anderen passieren kann in diesem Leben. Denn Paulus ringt hier ja darum, dass das Wertefundament Gottes in der Mitte von den Christen in Philippi greift. Und diese Einheit, die hier angesprochen wird, ist absolut wichtig und entscheidend für das, was die Gemeinde miteinander lebt. Aber wir haben auch schon festgestellt, dass es sehr sensibel und verletzlich ist. Ja, es tut manchmal auch weh. Ja. Jawohl. Mittelpunkt. Es tut manchmal auch weh, man könnte manchmal auch schreien. Also diese Gemeinschaft ist sehr, sehr sensibel. Und vieles ist auch passiert, was ungut gelaufen ist, wo Verletzungen entstanden sind, wo plötzlich doch man selbst im Mittelpunkt gestanden hat und die Freude wirklich nicht das war, dass es den anderen gut geht, sondern dass man den Egoismus hochgehalten hat und andere Menschen wirklich tief verletzt hat dadurch. Sie kann schnell gestört werden und auch schnell zerstört werden. Sie ist hypersensibel und muss deshalb auch bewahrt werden. Paulus wünscht sich hier von den Christen, dass sie diese Einheit anstreben sollen, die aber erst durch diese drei Werte, die wir uns heute Morgen anschauen, werden, möglich wird. Und jetzt wird es für mich auch spannend, auch wie ich es vorbereitet habe, denn das ist gar nicht so einfach zu erklären, was Paulus hier einfordert. Aber ich versuch's mit euch zusammen. Mal gucken, wie wir heute auseinandergehen werden. Der fünfte Wert, der hier beschrieben wird, ist, was Paulus den Philippern wünscht, eines Sinnes sein. In anderen Übersetzungen heißt es in Elberfelder zum Beispiel dieselbe Gesinnung. Oder in Hoffnung für alle überträgt es mit, wenn ihr euch ganz einig seid. Ach, es ist nicht schön, wenn wir uns einig sind. Schon allein der Ehe, wenn wir uns so einig sind, gell? Das wäre schon mal schön. Aber dann in der ganzen Gemeinde einig sein. Oder die neue Genfer Übersetzung übersetzt das mit, haltet entschlossen zusammen. Schön, oder? Entschlossen zusammen sein, das wünscht man sich doch auch in der Gemeinde. Also sie sollen eines Sinnes sein. Wir gemeinsam sollen eines Sinnes sein. Aber was bedeutet das eigentlich? In was soll man denn eines Sinnes sein? Wie sieht dieses Zusammenhalten in einem Sinn denn überhaupt aus? Ich glaube, es lernt man nur in der Praxis, wenn man das mal aneinander erlebt. Man kann es jetzt versuchen, hier von vorne zu erklären, aber ich versuche es mal schauen. Es bedeutet letztendlich, dass alle Christen auf das Gleiche ausgerichtet sind und definieren dadurch diese Gemeinschaft. durch das, was sie, auf das, was sie ausgerichtet sind. Das definiert die Gemeinschaft. Aber wie können Menschen von ganz verschiedenen Prägungen, mit ganz unterschiedlicher Ausbildung, mit ganz unterschiedlichen Intelligenzquotienten, mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten, wie können diese Menschen, die so verschieden sind, gleichgesinnt sein? Wie funktioniert das? Wie können diese Menschen dasselbe denken? Für mich ist ganz klar, dass ein Nachfolger Jesu nicht in seiner Persönlichkeit und in seiner Besonderheit, wie Gott ihn geschaffen hat, dann durch das dann gleichgeschaltet wird. Jetzt sind alle zack, so, gleich mal im Gleichschritt voran und alle sehen gleich aus, alle haben dieselbe Frisuren plötzlich und auch dieselbe Hautfarbe. Funktioniert er nicht. Und doch kommt ein gemeinsamer Sinn rein, wie es Paulus hier beschreibt. Und das ist so spannend zu entdecken. Was bedeutet das, wenn die Gemeinde so unterschiedlich ist und doch eines Sinnes ist? Im Ideal, wie es sich Paulus hier von den Philippern wünscht, würde dann Folgendes passieren. Alle sind auf eine Sache, auf einer Hauptsache fokussiert und alle anderen Ansprüche in unserem Leben würden dadurch entmachtet. Alle anderen Ansprüche an dein Leben werden entmachtet, weil es nur ein Hauptanliegen gibt in diesem Leben. Jeder Streit könnte durch das eine Hauptanliegen, durch diese eine Hauptsache letztendlich gefangen genommen werden, weil wir wissen, um was es eigentlich letztendlich geht. Wenn wir, egal was kommt, entschlossen zusammenhalten, weil wir alle auf das Gleiche ausgerichtet sind. Das hat die Macht, wenn man eines Sinnes ist in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, die Jesus Christus nachfolgt. Aber stellt sich doch die Frage, für mich in der Vorbereitung auf jeden Fall, was bedeutet denn das Gleiche? Was bedeutet denn das Gleiche? Und zwar, wenn unser Blick, dein Blick und mein Blick allein auf Christus konzentriert ist, dann wird er der Maßstab für alle Dinge in diesem Leben sein. Dann haben alle die gleiche Ausrichtung an diesem Entscheidungspunkt, der Jesus Christus selbst ist, der in den Mittelpunkt gestellt wird, der gesagt, wo ich sagen kann, an dem prüfe ich alle meine Entscheidungen in diesem Leben. Von dem, was ich heute tue, bis hin zur Partnerwahl, bis hin zu dem, was ich mit meiner Lebenszeit anfangen will. Ich prüfe alles oft an dem, in dem ich bin, nämlich in Christus. Dann sind wir nämlich gleichgesinnt. Um das geht es letztendlich. Und dann sind die Wege in diesem Gleichgesinnten sehr individuell, wie Gott einen führt in diesem Leben und wo er dich hinstellen wird. Das ist so unterschiedlich. Aber das Gleichgesinnte ist in Christus. Deswegen sagt Paulus ganz am Anfang von unserem Text, Ermahnung in Christus. Das ist das Erste, was wir uns angeschaut hatten. Und in unserem Verständnis ist dieses Gleiche in dieser einen Person zusammengefasst, an die wir glauben, wenn wir uns Christen in Anführungszeichen schimpfen, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach. An den Glauben, der uns letztendlich frei gemacht hat. Und zwar frei gemacht hat von aller Sünde, der der Sohn Gottes ist und den Weg zum ewigen Leben freigeschaufelt hat. Es ist nichts mehr im Weg. Es gibt mehr wie diese 80, 90, 100 Jahre auf dieser Erde. Das ewige Leben ist vorbereitet für jeden, der ihm nachfolgt. Und in diesem Blick haben wir alle die gleiche Einstellung. Und darum geht es Paulus hier. Darin wünscht sich Paulus, dass sie und auch wir heute noch ganz einig sind. In Johannes 14, Vers 6 beschreibt das Johannes in seinem Evangelium. Jesus spricht zu ihnen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, wenn wir gleichgesinnt sind auf ihn, so werdet ihr auch meinen Vater kennen und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Warum? Weil wir in Christus sind, weil wir auf ihn schauen, weil er es ist. Er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist das Fundament. Das ist dieser eine Sinn. Darin halten wir auch heute entschlossen fest. Auch als evangelische Christoner Gemeinde hier in Freiburg. Darüber sind wir ganz einig. Jesus ist Gottes Sohn, der Weg zum Vater. Es geht nicht um die richtige Gemeindeform oder um den richtigen Gemeindenamen. Darum geht es nicht. Es geht um die Person und wer sie wirklich war, ist und für immer sein wird. Denn in Christus zu sein, wie in Vers 1 schon angesprochen, ist letztendlich eine Art und Weise zu leben gemeint, die dann eben Menschen in einer Art und Weise miteinander verbindet, die nicht durch eine Institution produziert werden kann. Oder auch schon gar nicht erzwungen werden kann. Sondern sie wird durch ihn selbst, durch Jesus selbst erst ermöglicht. Das war mein Hauptpunkt und mein größter Wert für heute Morgen. Jetzt wird es kürzer. Der Wert 6. Wert 6 ist gleiche Liebe. Gleiche Liebe haben. Wir haben da letztes Mal schon drüber nachgedacht, über die Liebe. Möchte ich auch nicht nochmal so ausführlich sagen. Aber auch die anderen Übersetzungen, wie Elberfelder, die schreibt, dieselbe Liebe haben wie auch hier, Hoffnung für alle schreibt, in der einen Liebe miteinander verbunden bleiben. Zum Beispiel einander verbunden in ein und derselben Liebe. Oder die Neue Genfer Übersetzung übersetzt, begegnet allen mit der gleichen Liebe. Und in diesem Fokus kommt diese Liebe, die wir uns die letzten Male schon angeschaut haben, mit ins Spiel wiederum. Hier steht auch wieder im Griechischen, habe ich extra nochmal nachgeschaut, das Wort Agape. Eine Selbstlosliebe, eine Liebe, die das Beste für den anderen sucht. Und das ist übrigens auch Paulus' Freude. Ja? Er kann sich deswegen für die anderen freuen, auch wenn er nichts davon hat, weil das Agape dahinter steckt. Eine selbstlose Liebe. Er liebt diese Menschen, wie Gott den Menschen liebt. Hier kommt diese Liebe ins Spiel, weil sie von ein und demselben Christus kommt. Sie möchte uns immer wieder befüllen. Und hier im Text, in unserem alltäglichen Leben und immer wieder, ist diese Liebe der entscheidende Faktor. Denn in Christus zu sein, heißt, dieselbe Liebe zueinander zu haben. Und ich weiß, dass es ganz, ganz schön schwer ist, heutzutage über das Thema Liebe zu predigen, weil es so verprägt wurde von unserer Gesellschaft. Liebe mit Emotionen und dann kommt noch andere Sachen mit rein, mit Sexualität, Erotik und so weiter. Alles wird durchmischt. Deswegen im Deutschen, ich sage es immer wieder, im Deutschen, Liebe zu erklären, ist gar nicht so einfach, weil wir nur dieses eine Wort haben. Wir haben eben Liebe. Im Griechischen ist es da doch ein bisschen differenzierter. Da gibt es Agape, da gibt es Philia, da gibt es Eros und so weiter. Also schön definiert, richtig hilfreich. Wir können mal anfangen, in Griechisch zu predigen, aber es wäre wahrscheinlich auch nicht so hilfreich. Aber es ist differenzierter. In Deutsch haben wir nur Liebe. Viele Menschen denken, dass Liebe ein weiches Wort ist, oder? Ist doch schön weich, ja? Dass sie irgendwie auch schwach macht. Liebe macht verletzbar, macht einem schwach, angreifbar. Ein Wort, das einem die Stärke raubt, zum Beispiel, wenn man seinen Mann stehen will, ja? Dass man mit Liebe nicht in den Kampf ziehen kann, würde jeder vielleicht auch unterschreiben und sagen, ja, Liebe und Kampf passt nicht zusammen. Außer wenn man um die Liebe seines Lebens kämpft vielleicht. Da können wir es vielleicht noch verbinden. Aber grundsätzlich, wenn es um Kampf geht und Krieg und dann Liebe, funktioniert irgendwie nicht. Aber diese Liebe, die hier gemeint ist, ist weitaus stärker als jede Waffe dieser Welt. Man kann uns zwar das fleischliche Leben rauben, man kann dieses Leben austilgen, aber nicht das ewige Leben kann man uns nehmen. Die wahre Liebe, die hier gemeint ist, ist in Christus verankert. Sie überwindet letztendlich alles, was dieses Leben zu bieten hat. Und wer das Paradebeispiel dafür ist, ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus selbst, der hier als der Fokus schon definiert wurde, wurde durch diese Liebe dazu befähigt, gerade auch für die Menschen zu sterben, die ihn gehasst haben. Und er konnte ihnen sogar noch vergeben, obwohl sie ihn umgebracht haben. Das ist eine Liebe, die kann keiner aus sich selbst heraus produzieren. Das funktioniert nicht. Was für eine krasse Liebe ist das, die hinter dieser Liebe hier, die hier gemeint ist, steckt? Sie existiert nicht in uns selbst, sondern kommt direkt aus der Schatzkammer Gottes in unser Leben. Und das müssen wir uns immer wieder schenken lassen. Denn wenn wir wieder entscheiden, was Liebe bedeutet, wird es wieder schwierig. Das ist übrigens einer der Früchte des Geistes, der in uns lebt, wenn diese Liebe plötzlich erlebbar wird in unserer Mitte. Wir fragen uns, was sind denn Früchte? Genau, wenn wir plötzlich merken, oh, ich kann meinen Feind lieben. Krass, da entstehen Früchte Gottes in mir. Ich hätte es nie gedacht, dass ich das jemals kann. Stimmt, ich kann es nicht, aber Christus in mir. Das wäre so eine Frucht des Geistes. Da wird es erfahrbar, erlebbar. Und ich möchte euch fragen, was denkt ihr, was in der wahren und leidenschaftlichen Anbetung Gottes wirklich passiert, wenn wir vor Gott stehen und uns ihm hinhalten? Was denkt ihr, was dann passiert? Wenn wir nicht nur Lieder singen, sondern wenn es wirklich Anbetung wird. Genau. Die Liebe siegt in uns. Wenn wir merken, dass das in uns passiert, dann war das eine Zeit des Hinhalten Gottes, dann war es eine Zeit der wahren Anbetung. Diese Liebe, sie verschenkt sich. Sie überwindet den Hass gegenüber Menschen, auch den Menschen, die einem hassen. Die einem vielleicht sogar die Krätze an den Hals wünschen. Das passiert, wenn wir uns Gott hinhalten. Und ich frage mich manchmal selbst, wie oft passiert es in meinem eigenen Leben? Viel zu selten. Aber ich möchte es mehr. In 1. Timotheus 1, Vers 5 schreibt auch dieser selbe Paulus, das Ziel aller Weisung, also alle Lehre, alles, was ich euch heute oder in den nächsten 10.000 Jahren sagen könnte, ja, das Ziel aller Weisung ist die Liebe, die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben kommt. Wer sagt, ihr redet ja immer nur über die Liebe, sage ich ja, wir haben nichts anderes. Wir haben nur diesen Fokus, die durch diesen Gott in unser Leben kommt. Das, was Paulus hier schreibt, das heißt letztendlich, alles, was wir hier lernen oder lehren, hat sein Ziel in dieser Liebe. Eine Liebe, die aus einem reinen Herzen und guten Gewissen herauskommt. Ich würde das noch etwas anders sagen. Es ist eine Liebe, die aus dem gereinigten Herzen kommt, die in Christus in uns siegt. Und zwar immer wieder. Deswegen ist diese wahre Anbetung immer wieder so wichtig für uns. Dass sie immer wieder siegt. Denn, wie hat Luther gesagt, ich habe den alten Menschen zwar ersäuft, aber der kann schwimmen. Ja. Er kommt nie wieder hoch. Deswegen, wir müssen uns immer wieder dieser Liebe aussetzen. Eine Liebe, die aus dem von ihm gut gemachten Gewissen durch seine Vergebung und Freisetzung in uns ermöglicht wurde. Wisst ihr eigentlich, welches Bild Paulus für die Liebe verwendet? Es ist nicht der Weltumarmer. Es ist nicht der Free-Hug-Verteiler. Ich glaube, wir werden überrascht sein, was für ein Bild Paulus hier verwendet für das Wort Liebe. Es ist nämlich genau das Gegenteil von weich und schwach. Ich möchte euch die Stelle aus der Guten Nachricht Bibel vorlesen, 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Dort schreibt Paulus, wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen. Ein Panzer. Es ist kein flauschiges Material, wo man sich selbst so über den Brustpanzer drüber streichen kann. Oh, ist das schön, darf flauschig behalten. Sondern es ist ein Panzer. Es ist stark, es ist widerstandsfähig. Die Liebe, die in Christus ist, ist hart. Deswegen beinhaltet die Liebe auch Wahrheit. Ja, Wahrheit tut manchmal weh, aber echte Liebe hat immer Wahrheit in sich. Deswegen reden wir immer wieder auch mal von harter Liebe. Harte Liebe hat Wahrheit in sich und hat Kraft, andere Dinge abzuwehren. Die Liebe in Christus, die in Christus ist, ist hart. Es ist ein Panzer, der alles abwehren kann, was uns verunsichern und zerstören möchte. Und noch viel besser in der Gemeinschaft, wenn das gelebt wird, wenn es eine Liebe ist. Diese eine Liebe, die sogar das Leben verschenkt, um den anderen zu retten, ist letztendlich unzerstörbar, einzigartig und in dieser einen Person verankert, in Christus. Der Panzer ist die Liebe, in dem wir in Christus leben. Einer meiner Lieblingsstellen, ich zitiere sie immer wieder, deswegen kommt sie heute auch wieder, in Galater 2, Vers 20, wo Paulus feststellt, ich lebe, und dann merkt er, oh nein, doch nicht ich. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Wer die Geschichte von Paulus weiß, der weiß, dass er die Nachfolger von Jesus am Anfang verfolgt hat, ins Gefängnis gesteckt hat und teilweise auch umgebracht hat. Der kann das jetzt sagen. Diese Liebe ist in sein Leben gekommen und hat plötzlich ein reines Gewissen, obwohl er so viele schlechte Dinge im Leben getan hat, weil er Jesus begegnet ist und er alles bekannt hat und hat gesagt, das war der falsche Weg. Du, Christus, bist der Einzige, ich lebe jetzt nur noch in dir. Der Wert für diese Liebe ist bereits in uns. Lege jeden Morgen den Panzer der Liebe an, indem du zu Gott sagst, Jesus Christus lebt in mir. Ich lasse mich auch heute von ihm den Panzer der Liebe und des Glaubens geben und zieh ihn an. Zeige mir, Herr, wie ich heute glauben und lieben kann und gib mir die Kraft dazu, das heute auch zu tun. Und wenn du das Gott und Jesus hingehalten hast, dann könnt ihr die Begegnungen durchgehen, die ihr schon wisst, dass sie heute stattfinden werden. Und mit Jesus vereinbaren, dass diese Liebe relevant sein darf für jede Person, der du begegnest. Auch dem Arbeitskollegen, wo du genau weißt, der hasst mich. Aber Jesus will in dir etwas freisetzen, was du nicht aus dir selbst heraus kannst. Er wird es tun und er wird uns in diese Lebensschule mit hineinnehmen. Deswegen auch zum Schluss noch der dritte Wert, ganz kurz für heute Morgen. Wert 7, einmütig und einträchtig sein. Einmütig, Elberfelder sagte, eines Sinnes sein, hoffend für alle, fest zusammenhalten. Oder die Schlachter übersetzt es mit einmütig und auf das eine bedacht sein. Oder lass nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. In Neue Genfer Übersetzung, begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Also es geht jetzt letztendlich in diesem siebten Wert um das Ziel. Einmütig auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Gute Nachricht bringt es ganz schön auf den Punkt. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Hier in einmütig und einträchtig sein geht es letztendlich um das gemeinsame Ziel. Und diesem einen Ziel halten wir zusammen. Niemand darf uns deshalb gegeneinander aufbringen. Wir haben den Fokus auf die Ewigkeit. Und auf diesem Weg durch dieses Leben wissen wir, dass das Leben hier nicht alles ist. Wir müssen nicht alles hier in diesem Leben erleben. Ich würde fast schon sagen, wir haben eigentlich schon alles, was wir brauchen. Das Beste wartet noch auf uns. Deswegen heißt es nicht, alles auf die Ewigkeit wird trösten, denn ich möchte im Hier und Jetzt leben, in dieser Hoffnung auf die Ewigkeit. Aber auf diesem Weg zum Ziel haben wir die Aufgabe, uns immer wieder gemeinsam auf dieses Ziel auszurichten. Das Ziel im Blick, das Leben im Hier und Jetzt. Und wir gehen gemeinsam, Schritt für Schritt, auf dieses Ziel zu. Mit einer Liebe im Gepäck, die nicht aus uns herauskommt, sondern von Gott. Und das nächste Mal wird das Ganze noch ein bisschen konkreter und noch herausfordernder, deswegen herzliche Einladung. Nächsten Sonntag geht es im Wert 8 weiter und da geht es ums Eingemachte. Aber nochmal ganz kurz Zusammenfassung, die drei Punkte für heute. Ein Fokus auf Christus, eine Liebe in Christus und ein Ziel, das ewige Leben. Amen.